Willkommen zur vierten Folge. Der Titel lautet heute Ein kurzes Gesetz und ein langer Aufbau. Die Universität Trier nimmt Gestalt an. In Arndt Morkels Buch zur Geschichte der wiedergegründeten Universität Trier findet sich der interessante Satz: Der Ausbau der Trierer Universität vollzog sich alles andere als planmäßig. Willkürlich war er dennoch nicht. Um diesen Satz herum werde ich die heutige Folge bauen und möchte zunächst mit einer Parallele zur Gründung der alten Universität Trier beginnen. Parallele insofern, als es eine gewisse Gemeinsamkeit in der Gründung gegeben hat, aber eben auch markante Unterschiede. Mir geht es insbesondere um den Zeitraum. Sie erinnern sich vielleicht, der erste Impuls für die Gründung der alten Universität Trier stammt aus dem Jahr 1450. Gegründet wurde die Universität im Jahr 1473, also ein Zeitraum von 23 Jahren. Wenn man sich die Aufbauphase der Universität Trier insbesondere aus baulicher Hinsicht betrachtet, dann sind es nahezu ebenfalls 23 Jahre, die diese Universität bis zu ihrem ersten Vollausbau benötigte. Das sollte man wissen, wenn man über die besonderen Herausforderungen einer wiedergegründeten Universität Trier im Jahr 1970 spricht. Ein kurzes Gesetz. Am 1. Januar 1975 wurde die Universität Trier eigenständig. Gleiches galt für die Universität Kaiserslautern. Der Landtag des Landes Rheinland-Pfalz hatte im Dezember 1974 eines der wohl schlankesten Gesetze in seiner Geschichte verabschiedet. Drei Sätze standen in diesem Gesetz. Der erste Satz lautete: Die Universität Trier-Kaiserslautern wird aufgelöst. Der zweite Satz: Es wird eine Universität in Trier und eine Universität in Kaiserslautern errichtet. Und schließlich der formal-juristische dritte Satz: Das Gesetz tritt am 1. Januar 1975 in Kraft. So schlank können Gesetze sein. Noch im Dezember des Jahres 1974 hatte die Versammlung der Teiluniversität Trier den Vizepräsidenten Arndt Morkel zu dem neuen Präsidenten gewählt. Arndt Morkel bekleidete dieses Amt bis in das Jahr 1987. In dem Buch, aus dem ich eben bereits zitiert habe, beschreibt er die Anfangsjahre auch mit einer Auflistung der Fächer bzw. Disziplinen, die sich allmählich an der Universität Trier versammelten. Und in dieser Auflistung steckt auch die Auflösung für den Zusatz: Willkürlich war dieser Ausbau dennoch nicht. Bereits im Jahr 1973 wurde die Latinistik durch die Gräzistik ergänzt und daraus entstand im Fachbereich 2 die klassische Philologie. Im Jahr 1974 kam ein so kleines, aber feines Fach wie die Phonetik hinzu, ebenso die klassische Archäologie. Im Jahr 1974 war es auch, dass man den Aufbau der Betriebswirtschaftslehre und damals sprach man eher noch von Nationalökonomie, der Volkswirtschaftslehre vorantrieb. Ein Jahr später eine noch viel wichtigere Entwicklung für die Universität Trier, nämlich die Installation der Rechtswissenschaft, auf die ich gleich noch einmal etwas ausführlicher eingehen werde. Ein Jahr später, im Jahr 1976, folgte dann eine sehr spezielle, aber wichtige Disziplin, nämlich eine Professur für Wissenschaftstheorie, die man in das Fach Philosophie integrierte. Ein Jahr später ein so kleines, aber feines und wichtiges Fach wie die Ägyptologie. dann für den naturwissenschaftlichen Zweig der Universität sehr wichtig die Einrichtung der klinischen Psychologie im Jahr 1978, gefolgt von Kunstgeschichte und Geologie ein Jahr später. Dann, 1980, kam die Mathematik mit einer angewandten Variante, einer wirtschaftsmathematischen, die dann später als Fach weiter ausgebaut wurde. Für den Bereich der Geographie und der Geowissenschaften kamen die Bodenkunde, die Geobotanik hinzu, im Bereich der Sprachen kam die Slawistik und im Bereich der Sozialwissenschaften wurde die Ethnologie eingeführt. Jetzt sind wir bereits in den 80er Jahren, 1981, eine wichtige strategische Entscheidung mit der Einrichtung der Sinologie, gefolgt von Kartografie und Papyrologie. Dann wieder ein Jahr später Professuren für Hydrologie und analytische und anorganische Chemie. 1984 ein heute so bedeutendes Fach wie die linguistische Datenverarbeitung, heute firmierend unter dem Begriff Computerlinguistik, also maschinelles Lernen, eine ganz interessante und im Hinblick auf die künstliche Intelligenz sehr zentrale Perspektive. Damit verbunden dann auch erste Ansätze in der Informatik. Dann unter besonderen Umständen die Japanologie, nochmal später die Klimatologie und mit dieser Professur möchte ich dann diese Liste zunächst einmal beenden. 1990 eine Stiftungsprofessur der Volkswagen Stiftung unter maßgeblicher Beteiligung des Altgermanisten Walter Röll, der hier schon erwähnt wurde, die Einrichtung einer Professur für Jiddistik. Übrigens, in dieser gesamten Liste kam es im Jahr 1978 dann tatsächlich zu der Berufung der ersten Universitätsprofessorin an der Universität Trier. Gisela Müller-Vorbroth, Psychologin, wurde auf eine Professur für Erziehungswissenschaften berufen und die Erziehungswissenschaften wurden nun wiederum auch dem Fachbereich 1 integriert. Wer also im Jahr 1970 an der Universität Trier das Studium beginnen wollte, der sah auf einem Merkblatt über Studienmöglichkeiten eine dreigliedrige Fachbereichsstruktur. Fachbereich 1, Pädagogik, Philosophie und Psychologie. Fachbereich 2, Sprach- und Literaturwissenschaft, untergliedert in Germanistik, Anglistik, Romanistik und Latein, später dann klassische Philologie, wie eben erwähnt. Und Fachbereich 3, Geschichte, Politikwissenschaft, Geographie, Soziologie. Das war, wie ich an anderer Stelle schon einmal erwähnt habe, die Basisstruktur, an der sich nur allmählich etwas veränderte. Zum Beispiel dadurch, dass Fächer entweder in diese Struktur integriert wurden oder aufgrund des Hinzukommens neuer Disziplinen eine Teildisziplin aus einem der Fachbereiche ausgegliedert und mit anderen einen neuen Fachbereich bildete. So geschah es auch in dem Jahr 1975 und dann im Jahr 1976. Wir können also sagen, dass es resiliente Elemente in der Fachbereichsstruktur der Universität Trier bereits zu einem frühen Zeitpunkt gab, und dass sich gerade durch die Dynamisierung, die die Unabhängigkeit des Jahres 1975 auslöste, auch neue Entwicklungen ermöglichten. So geschah es, dass die Soziologie, die im Fachbereich 3 angesiedelt war, im Jahr 1974 zunächst zusammenging mit der Volkswirtschaftslehre und der Betriebswirtschaftslehre, um dann 1975 einen eigenen Fachbereich zu konstituieren. Die Rechtswissenschaft, die im Jahr 1975 neu etabliert wurde, wurde zunächst auch noch diesem Fachbereich 4 integriert, wurde dann aber im Jahr 1976 ein eigenständiger Fachbereich 5, der bis heute in dieser Form so als ein, wenn man so will, Monolith existiert. Und der sechste Fachbereich, auf den ich zu einem späteren Zeitpunkt auch im Zusammenhang mit Campus 2 noch etwas genauer eingehen werde, musste dann noch bis zum Jahr 1990 warten. denn dann wurde die Geographie mit den Geowissenschaften zu einem eigenen Fachbereich 6 zusammengeführt. Und wer sich die heutige Fachpreisstruktur anschaut, der sieht, dass diese Struktur im Wesentlichen geblieben ist, also in weiten Teilen in den 70er Jahren bereits konstituiert wurde und in den Folgejahren angereichert oder geringfügig modifiziert worden ist. Es ging ja auch nicht immer um die Einrichtung eines neuen Studiengangs, was man an der Bezeichnung der Professuren ja bereits gesehen oder gehört hat. Nehmen wir die Klimatologie als eine Spezialdisziplin in den Geowissenschaften, nehmen wir die Kartografie als eine Spezialdisziplin oder die Jidistik als eine Unterdisziplin unter dem großen Dach der Germanistik. Es ging also um die Anreicherung von Fächern, aber auch um die Konstitution neuer, in sich gut strukturierter Fachbereiche. Für die Mathematik und Informatik war es in dieser Zeit insbesondere eine wichtige Entscheidung, wo man sich rein fachlich am ehesten zu Hause sah. Und durch die Wirtschaftsinformatik ist sicherlich eine Vorentscheidung auch in Richtung Wirtschaftswissenschaften gefällt worden. Und insgesamt haben wir heute oder seit vielen Jahren das Ergebnis, dass der heutige Fachbereich 4, die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und die Mathematik und die Informatik beheimatet. Eine weitere Besonderheit in diesem Fachbereich 4, und das erklärt auch die Wanderschaft des Faches Soziologie, besteht darin, dass das sogenannte Trierer Modell eine besondere Eigenschaft des Studiums in Trier der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften darstellen sollte. Also eine enge Verzahnung der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Studiengänge und damit die Chance auf Erhöhung der Arbeitsmöglichkeiten in unterschiedlichen Feldern in und außerhalb der Universität. Die Einrichtung des Faches Rechtswissenschaft an der Universität Trier bedarf ebenfalls einer besonderen Erwähnung und kurzen Beschreibung. In Trier gab es viele Initiativen, die darauf zielten, die Nähe zu dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg auch für die Entwicklung entsprechender Standorte in der Stadt Trier selbst und in Verbindung mit der Universität Trier zu realisieren. Ein Name, der in diesem Zusammenhang erwähnt werden muss, ist der von Staatsminister Dr. H. C. Otto Theisen, der auch viele Jahre Justizminister im Kabinett von Helmut Kohl und auch noch zeitweise im Kabinett von Bernhard Vogel war. Dieser Otto Theisen hat sich sehr früh für die Einrichtung eines Fortbildungsformats stark gemacht, das unter dem Begriff Bitburger Gespräche bis heute bekannt ist. 1972 begann dieses Format, das namhafte Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Justiz zu unterschiedlichen und stets auch aktuellen Themen zusammenführte. Die Verbindung zur Universität Trier war von Beginn an im Grunde genommen gegeben, wenngleich in den ersten Jahren die Rechtswissenschaft noch fehlte. Aber ein signifikanter Ausdruck der engen Zusammenarbeit entstand spätestens mit dem Jahr 2000, als an der Universität Trier das Institut für Rechtspolitik gegründet wurde, das zusammen mit der dann schon lange Zeit existierenden Gesellschaft für Rechtspolitik die Aufgabe hatte, die Bitburger Gespräche organisatorisch und wissenschaftlich jeweils vor- und nachzubereiten. Diese zwei Bausteine gehören zur Geschichte des Rechts in Trier. Ein weiterer wichtiger Baustein führt uns in das Jahr 1992. Hier kam es zur Gründung der Europäischen Rechtsakademie in Trier, eine internationale Fortbildungs- und Diskussionsstätte für Juristen. Auch hier war die Nähe zu Luxemburg wichtig, aber auch die Entwicklung in der heutigen Europäischen Union, die Vollendung des Binnenmarktes im Jahr 1992. Das Europäische Parlament empfahl in diesem Zusammenhang die Einrichtung von Fortbildungszentren. Und hier machten sich Abgeordnete aus dem Europaparlament, aber auch Politiker aus Luxemburg und Rheinland-Pfalz für eine Europäische Rechtsakademie in Trier stark. All dies zusammen machte für die Rechtswissenschaft in Trier das Umfeld sehr attraktiv und in späteren Jahren sind weitere interessante Kooperationsmöglichkeiten hinzugekommen, die uns aber heute noch nicht interessieren sollen. Wir haben also im Jahr 1980 eine fünfgliedrige Fachbereichsstruktur in Trier zu registrieren. Die Medizin, auf die ich schon mehrfach zu sprechen kam, hat in diesem Zusammenhang keine tragende Rolle gespielt. Auch der Ausbau der Naturwissenschaften, der immer wieder gefordert wurde, musste sehr, sehr lange auf sich warten und hat nie das Niveau erreicht, das man sich in Trier eigentlich vorgestellt hatte. Stattdessen setzte Arndt Morkel auch auf das Konzept der sogenannten kleinen Fächer, die, so hat es Kurt Reumann einmal formuliert, das akademische Parfum an einer Universität darstellen können. Natürlich kann man sich bei Fächern wie Sinologie oder Japanologie auch darüber streiten, ob sie eigentlich klein oder mittlerweile groß sind. Es gab Phasen in Trier, da war die Sinologie größer als manches Fach, das man normalerweise als groß bezeichnen würde. Der Streit um groß oder klein ist aber gar nicht entscheidend, sondern die Bereitschaft einer Universität, sich auf diese Mischung großer und kleiner Fächer einzulassen. Das hat man in den 1970er Jahren getan, wenngleich die Entscheidungen für solche Professuren ganz unterschiedliche Wege genommen haben. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Episode mit der Kaffeekanne, die Ignaz Bender hier zum Besten gegeben hat. Dabei handelt es sich um den Dekan des Fachbereichs 1, den Psychologen Günther Reinert, der auf diese Art und Weise seine Geduld und Ausdauer dokumentierte und damit für sein Fach einige Erfolge erzielen konnte. Es gab aber auch die Ausdauer eines Professor Althaus, der sehr lange für die Einrichtung einer Professur im Fachbereich 2, auch für eine Umwidmung einer Professur gerungen hat und dafür eine sehr, sehr lange Senatssitzung in Kauf genommen hat. Aber es gab, wenn es um die Einrichtung von Professuren ging, auch so etwas wie eine sehr klassisch geformte Kultushoheit. Dazu ein Beispiel, das Arndt Morkel wie folgt beschrieben hat. So war in Trier beispielsweise zunächst gar keine ägyptologische Professur vorgesehen. Als aber der Ägyptologe einer Nachbaruniversität einen Ruf an eine ausländische Hochschule erhielt und erklärte, lieber nach Trier gehen zu wollen, weil hier zwei Kollegen seien, ein Althistoriker und ein Archäologe, die seine speziellen Forschungsinteressen teilten, ließ sich die Universität davon überzeugen, dass sie sich eine solche Gelegenheit nicht entgehen lassen dürfe. Und die damalige Kultusministerin Dr. Hanna Renate Laurin berief in der ihr eigenen couragierten Art besagten Kollegen kurzerhand nach Trier, obwohl eine entsprechende Stelle für ihn vorerst nicht vorhanden war. Auf diese Weise entstand das Forschungszentrum griechisch-römisches Ägypten, zu dem wenig später als Folge einer Bleibeverhandlung noch ein Papyrologe stieß. Soweit die Worte von Arndt Morkel. Also die Entstehung, sie war nicht willkürlich, aber sie entstand auf ganz unterschiedliche Art und Weise durch lange Verhandlungen, durch Geduld, durch gute Beziehungen in ein Ministerium und durch gelegentlich auch inhaltlich gut begründete Entscheidungen, die aus der Nachbarschaft bestimmter Disziplinen hervorgegangen ist. Soweit zu der Entwicklung im Bereich der Lehre und des Aufbaus. Im Folgenden möchte ich kurz etwas über den Bereich der Forschung sagen, der sich auch in diesem ersten Jahrzehnt der Wiedergründung der Universität Trier allmählich formierte und auch erste Erfolge zeitigen konnte. Bleiben wir bei dem gerade erwähnten Forschungszentrum griechisch-römisches Ägypten. Das war der Nukleus des heutigen Zentrums für Altertumswissenschaften, in dem sich eine Vielzahl von Disziplinen kleinerer und größerer Natur zusammengefunden haben. Das Fach Geschichte selbst, insbesondere repräsentiert durch die alte Geschichte, aber natürlich auch die klassischen Philologien, dann die schon erwähnte Ägyptologie und die Papyrologie, dann aber auch Professuren, die später im Verlauf der Entwicklung des Fachbereichs 5 Rechtswissenschaften nach Trier geholt werden konnten, zum Beispiel ein Thema wie die Rechtsphilosophie oder die Rechtsgeschichte. Also eine interessante Zusammenfügung zu einem Institut, das sich zunächst auf die griechisch-römische Phase konzentriert hat und später auch eine wichtige Rolle in Großforschungsvorhaben spielen sollte. Diese Tradition ist bis heute für Trier prägend, was sich auch an einer Vielzahl von jährlich vergebenen Preisen ablesen lässt. Ich erwähne an dieser Stelle den seit 1998 vergebenen und international renommierten Ausonius-Preis, aber auch die seit vielen Jahren existierende Winkelmann-Feier, um aus diesem Bereich nur zwei Dinge hervorzuheben. Ein besonders großer Erfolg für die Geschichtswissenschaften und benachbarte Disziplinen war ohne Zweifel der SFB 235 zwischen Maas und Rhein, der in den 1980er Jahren als erster großer geisteswissenschaftlicher Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft an die Universität Trier kommen konnte. Dieses Projekt hat eine Vielzahl von Dissertationen, Habilitationen, Konferenzen, Publikationen hervorgebracht. Auch eine große Ausstellung, die von der DFG, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, angeregt wurde. Dieser Chorgeist dieser ersten Jahre hat über viele, viele Jahre die Zusammenarbeit großer und kleiner Fächer an der Universität Trier beflügelt. Neben diesem Forschungszentrum griechisch-römisches Ägypten und den Erfolgen im Bereich der Geschichts- und Sozialwissenschaften, aber auch Sprachwissenschaften, ist vor allen Dingen das erste große und bedeutende zentrale Institut der Universität Trier zu erwähnen, nämlich das Zentrum für Kanada-Studien, das in seiner Anfangsphase auch mit dem Namen von Herbert Zirker in Verbindung gebracht werden muss. Herbert Zirker gehörte mit zu den Gründungsprofessoren der wiedergegründeten Universität Trier und hat sich schon früh für eine Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus Nordamerika, insbesondere aus Kanada, stark gemacht. Das Zentrum für Kanada-Studien entstand im Jahr 1976 und bereits ein Jahr später wurde eine wichtige Kooperation, ein Partnerschaftsabkommen mit der University of Manitoba in Winnipeg beschlossen. Diese Kooperation besteht bis heute. Weitere Kooperationen mit Kanada sind hinzugekommen, beispielsweise mit Ottawa, dann mit Montreal und auch mit Vancouver. Nicht immer nur aus dem Zentrum des Kanada-Studienfokus heraus, sondern gelegentlich auch aus anderen Disziplinen, zum Beispiel der Germanistik. Schließlich als letztes Beispiel aus dieser ersten Hervorhebung von sich entwickelnden Forschungsschwerpunkten das Forschungszentrum für Psychobiologie und Psychosomatik, das zwar erst im Jahr 1988 gegründet wurde, aber durch die Einrichtung der klinischen Psychologie, wie eben erwähnt, bereits in den 1970er Jahren, schon ein Fundament bekam. Bis heute ist diese Fokussierung der Psychologie auf Fragen, die das Wechselverhältnis von Körper und Geist, aber auch unterschiedliche Belastungssituationen betreffend, hier in Trier zu einem Schwerpunkt geworden ist, prägend für dieses Fach geworden. Stichworte wie Stressforschung, aber dann später auch der Ausbau der Psychotherapie gehören in diesen Zusammenhang. Wenn man also nach einem frühen naturwissenschaftlichen Block an der Universität Trier suchen möchte, hier würde man ihn finden, ohne Zweifel aber auch in den Disziplinen, die sich dann ab 1990 in dem neuen Fachbereich 6, Geographie, Geowissenschaften, heute heißt er anders, zusammenfinden konnten. In jedem Falle aber zeigt diese Entwicklung, dass neben einer Vielzahl damals bereits existenter, erfolgreicher Einzelvorhaben sich das Zusammenwirken in einer Form von Verbundforschung schon in diesen ersten Jahren allmählich abzeichnete. Und diese Besonderheit einer interdisziplinären Zusammenarbeit hat die Universität Trier über viele, viele Jahre eigentlich bis heute ausgezeichnet. Kehren wir noch einmal zu meinem Anfangsthema von heute zurück, der Parallelität zwischen den 23 Jahren des Aufbaus der alten Universität Trier, also die lange Gründungsphase, und hier nun die lange, auch bauliche Aufbauphase der Universität Trier in den Jahren 1970 bis in die 1990er Jahre hinein. Ich will Ihnen das zunächst einmal an der Reihenfolge der Baumaßnahmen verdeutlichen. Sie erinnern sich an die erste große Baumaßnahme, das AB-Gebäude und die Universitätsbibliothek. Wie ging es danach weiter? Nun, im Jahr 1980 bis 1982 entstand die Sporthalle auf dem Sportgelände. Von 1980 bis 1981 die ersten Studentenwohnheime hier oben auf dem Tarforster Plateau. Von 1978 bis 1986, also ein sehr langer Zeitraum, entstand das uns heute sehr und gut bekannte Forum. Also das, was man in den ersten Planungen auch mal als Interaktionszone bezeichnet hatte. In den Jahren 1980 bis 1983 entstand das C-Gebäude. In den Jahren 1981 bis 1984 das V, also das Verwaltungsgebäude. Parallel dazu das D-Gebäude von 1982 bis 1985. Schließlich von 1985 wieder sehr lange bis 1992 das E-Gebäude. Das Drittmittelgebäude in den Jahren 1990 bis 1991 und davor noch das Studihaus von 1984 bis 1991 und Mensa und Audimax von 1984 bis 1989. Man kann sich also sehr gut vorstellen, wie der Alltag des Studiums, nachdem man sich komplett von Schneidershof auf die Tarforster Höhe begeben hat, hier in Trier ausgesehen hat. Es war eine in mehrfacher Hinsicht vorhandene Aufbaustimmung. Ich will zu einigen dieser Gebäude noch die ein oder andere Anekdote erzählen. Zunächst einmal die Besonderheit, dass die provisorische Mensa der Universität Trier, nachdem man sich von Schneidershof verabschiedet hatte, im Untergeschoss der Universitätsbibliothek angesiedelt war. Dort, wo man heute die Magazinräume findet. Man kann sich also vorstellen, dass am Morgen zwischen 10 und 11 Uhr manche Studentin und mancher Student sich bereits Gedanken darüber machen konnte, was denn wohl am Mittag auf dem Mittagstisch zu finden sein wird. Dieses Provisorium war ein Anlass für viele weitere Ausbauüberlegungen. Zunächst dachte man daran, die Mensa dort anzusiedeln, wo sich heute das Drittmittelgebäude befindet. Aber dann nach vielen und langen Planungen, denn Mensa und Audimax dauerte ja über 5 Jahre, hat man sich dann für die Verbindung der Mensa mit dem größten Hörsaal der Universität entschieden. Selbst für diesen, das Audimax, musste man lange kämpfen und ohne den Zuspruch von Karl Ludwig Wagner wäre es wahrscheinlich damals in Mainz wohl nicht möglich gewesen. Dort war immer wieder zu hören, wozu ein solch großer Saal denn eigentlich benötigt werde. Die Studierendenzahlen lagen zwar etwas hinter den Erwartungen zurück, aber dennoch bewegte sich Trier schon deutlich in einer Größenordnung zwischen 6.000 und 8.000 Studierenden und irgendwann war dann ja auch die Zehntausender-Marke erreicht. Ein architektonisch besonders interessantes Gebäude ist das C-Gebäude. Im Jahr 1980 bis 1983 errichtet, hat es für den Campus insgesamt gleich mehrere Funktionen. Es dockt sozusagen an die Interaktionszone des Forums an, das auch über eine sehr, sehr lange Zeit entstanden ist, zunächst auch ohne die künstlerischen Elemente, die heute ja wohl bekannt sind. Gleichzeitig greift es die Architektur des AB-Gebäudes auf und verbindet den Campus mit dem von der Allianz damals als Treff aufgebauten Zentrum in der Nähe der Universität, das sowohl ein Wohn-, aber auch ein Einkaufszentrum darstellte. Also hier eine besondere architektonische Komponente, die in dem Buch Auf der grünen Wiese, das im Jahr 2004 die gesamten baulichen und architektonischen Maßnahmen an der Universität Trier sehr schön zusammengefasst hat, noch einmal nachgelesen werden können. Zu dem V-Gebäude ist auch Interessantes zu berichten und es erinnert in gewisser Weise auch an besondere Konstruktionen, die man aus dem Land Rheinland-Pfalz kennt. Zunächst einmal diente das V-Gebäude dazu, dass man hier natürlich die Verwaltung und das Präsidium unterbringen wollte. Aber für die Informatik hatte man auf dem Campus noch keinen geeigneten Ort gefunden und nach langen Überlegungen entschied man sich dann dazu, die Informatik in weiten Teilen in das V-Gebäude zu integrieren und nur die publikumswirksamen Teile der Verwaltung im V-Gebäude zu belassen. Das Präsidium, die Haushaltsabteilung und die Personalabteilung aber wanderten in das Oleviger Kloster und residierten dort von 1989 bis 2003. Fast eine vergessene Episode in der Geschichte der Universität Trier. Der Präsident also nicht auf dem Campus residierend. Eine solche Konstellation kennt man in größerem Maßstab nur noch von einer mittlerweile auch als historisch zu bezeichnenden Konstruktion, die im Jahr 1990 in Rheinland-Pfalz aus der Taufe gehoben wurde. Die Gründung der Universität Koblenz-Landau mit einem Campus in Koblenz, einem Campus in Landau und einem Präsidium, das in Mainz residierte. Das ist sozusagen im Großen das, was man für einige Jahre im Kleinen, ohne die Doppelkonstruktion, wie in dem Falle von Koblenz-Landau ja gegeben, hier in Trier dann auch praktizierte. Schließlich eine letzte Anekdote zu dem D-Gebäude, das von 1982 bis 1985 entstand. Auch hier zitiere ich aus dem eben bereits erwähnten Buch Auf der grünen Wiese. Vom Forum aus betrachtet öffnet sich das D-Gebäude mit der einladenden Geste in der Art eines dreiflügeligen Barockschlosses. Der Baukörper ist zu beiden Seiten um 45 Grad abgeknickt und besitzt in den Winkeln eingebaute Freitreppen mit Oberlichtern. In der Tat, wer sich diese Perspektive einmal zu eigen machen möchte, wird Parallelen zu einem Barockschloss, wenngleich nicht an der äußeren Form der Architektur, erkennen. Aber auch die freischaffenden Architekten Günther Klein-Johann und Klaus Schulte haben hier einen Baukörper realisiert, in dem insbesondere das Innere besondere Aufmerksamkeit verdient. Denn der Begriff der Freitreppe, den man aus dem Barock und dem Schlossbau aus dieser Epoche ja auch kennt, hat hier durchaus auch seine Berechtigung. Gleiches gilt für das E-Gebäude, das durch ein besonders interessantes Treppenhaus überzeugt und ein interessantes Kunstwerk von Peter Vogel beherbergt. Auch das immer ein wichtiges Ziel beim Ausbau des Campus der Universität Trier, Kunst am Bau oder Kunst im Bau in das Gesamtensemble zu integrieren. Sie sehen, was in diesen 20 bis 22 Jahren alles geschehen ist und wie sich das eine allmählich zu dem anderen fügte. Die Geschichte werde ich weitererzählen in der kommenden Woche und werde dabei insbesondere einen Fokus darauf legen, was die Internationalisierung für die Universität Trier bedeutete. Sie wird den Titel tragen: Tragt den Namen in die Welt. Bausteine der Internationalisierung. Bis dahin danke ich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.